Milan, willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute Sonntagsspezial, kurz vor der Wahl müssen wir nochmal die Wahlprogramme checken zum Thema Energie. Und da ist ja sonst auch eine Menge passiert im Energiemarkt. Wir gucken uns kurz einmal Ned Bullard an und schauen uns dann die Parteiprogramme an. Aber vorher vielleicht nochmal, welche Folgen gab es denn eigentlich in den letzten Wochen und was hast du dabei gelernt?
Moin Alex, an diesem wunderschönen Wintermorgen hier in Berlin. Wir haben wirklich Schnee, Winterwelt, Wonderland. Es ist richtig, so gefällt mir der Winter. So kann er bleiben. Und du sagst, du hast ja auch ein kleines bisschen Solarproduktion sogar trotz der Winter.
Ja, ich schau mal rein, was mir die OpenWB 3 kW sind es schon. Wenn wir mit dem Podcast hier zu Ende aufgenommen haben um 11, dann sind wir wahrscheinlich schon bei 5 in der Leistungsabgabe.
Ja. Ja, welche Podcast-Folgen hatten wir? Also ich habe super viel aufgenommen irgendwie in den letzten Wochen und freue mich auf all das, was kommt. Aber das, was schon gesendet wurde, war Benny Merle. Die Enpal-Folge, die fand ich super. Die war leider ein bisschen zu kurz, zu abrupt, dann abgebrochen hinten raus. Und ich hatte noch so ein paar fiese Fragen, die ich ihm gar nicht stellen konnte, was irgendwie so Richtung Kundenzufriedenheit, Trustpilot, Ein-Sterne-Bewertung und aggressive Sales und so weiter angeht. Aber ansonsten, Benny.
Also, aber dazu laden wir den Mario Kuhl einfach nochmal ein, würde
ich sagen. Wenn er sich traut, irgendwann mal zu uns zu kommen. Ja, nee, ich würde total gerne noch eine Nachfolgefolge machen, eine zweite Episode irgendwann vielleicht Mitte des Jahres oder so mit denen mal schauen. Ist ja irgendwie auch spannender, wenn sich dann schon wieder ein bisschen was bewegt hat und gedreht hat bei denen. Aber das war eine super Folge, weil Benny einfach einen guten Blick auf die ganze Branche hat. Wir haben uns ja da im Handelsblatt Energiegipfel getroffen und dann ist immer am Anfang des Jahres immer so ein bisschen Zoom out und was ist letztes Jahr passiert, was kann dieses Jahr passieren, und fand ich richtig gut und kann ich total empfehlen. Große Hörempfehlung. Und dann hattest du die Folge, die danach kam, das war die mit Thorsten Levsen, denke aber auch eine zweite Folge sozusagen mit.
Ja, großer, sozusagen großer Windparkunternehmer. Und da habe ich dann deutlich besser verstanden, wo eigentlich die Grenzen des Ausbaus sind und wie wichtig doch noch die EEG-Einspeisevergütung für die Windparkindustrie ist, weil es leider nicht billiger geworden ist. Also da sind diese Skaleneffekte, die wir im Solarbereich gesehen haben, sind beim Wind nicht so eingetreten, weil du doch hohe Baukosten hast, hohe Genehmigungskosten und die brauchen quasi ihre 7 Cent. Für jede produzierte Kilowattstunde auch. Und es wird auch nach vorne eher nicht günstiger, tatsächlich. Mal schauen, wenn so ein paar Windparks überbaut werden. Ich weiß nicht, ob da dann die Baukosten deutlich geringer sind, weil dann gibt es ja schon in der Regel die Baustraße. Es wurde schon genehmigt. Das könnte dann ein bisschen, dieses Repowering scheint noch ein großes Feld zu sein. Mhm. Und vor der Endpal-Folge hatte ich ja noch die Folge mit Wilhelm Appler aufgenommen zum Thema virtuelles EMS. Und ich hatte gedacht, geil, endlich finde ich mal eine Lösung, damit ich auch so coole Sachen machen kann wie 1,5 und meine Batterie irgendwie nachts laden, wenn der Strom billig ist. Aber das geht leider nicht. Ich glaube, das ist eine coole Lösung, aber für Leute, die schon so verbastelt sind wie ich und mit OpenWB ja quasi schon so eine Art EMS am Laufen haben, kann man halt nicht nochmal ein zweites System draufsetzen, was dagegen regelt. Also man muss sich quasi für ein System entscheiden, und leider gibt es noch kein offenes System, was jetzt irgendwie mit allen Wechselrichtern und mit OpenWB zusammenarbeitet und mir solche Szenarien anbietet. Das sind auch Kleinigkeiten. Also ich würde zum Beispiel ja, ich hatte zwischendurch noch eine Folge aufgenommen mit Philipp Schröder, die ist noch nicht live, geht übernächste Woche live, von 1,5. Und das sind ja so Kleinigkeiten wie, ich möchte mein Auto laden, aber die Hausbatterie soll nicht entladen werden dabei. Weil da spare ich mir natürlich dann den Strom für die teuren Zeiten in dem dynamischen Tarif. Das funktioniert natürlich auch nicht, weil die Wechselrichterhersteller genehmigen oft nur so eine Art Leserecht auf die Batterie und kein Schreibrecht. Ich kann dem quasi nicht, also ein EMS-Anbieter wie Clever PV oder auch OpenWB kann einem Kostal nicht sagen, hey, jetzt bitte die Batterie nicht entladen, behalt das mal für dich, ich lade jetzt das Auto nur mit günstigen Netzstrom. Und für mich quasi die enttäuschendste Erkenntnis aus den letzten Wochen ist tatsächlich, dass sich für mich wahrscheinlich kein flexibler Stromtarif lohnt. Also für jemanden, der viel Solar auf dem Dach hat und so ein bisschen Batterie und da so selber ein bisschen rumsteuern kann, also sozusagen Solarspitzen dann für den Eigenverbrauch optimiert, für den lohnt sich das gar nicht, den flexiblen Stromtarif zu nehmen, weil im Sommer, wenn Solarstrom super günstig ins Netz eingespeist wird und ich über Tipper günstig beziehen kann, habe ich den Strom selber. Und im Winter, wenn ich keinen Solarstrom habe, bin ich ja bei den flexiblen Stromtarifen eher auf der teuren Seite. Also ich schaffe es schon immer, so auf 32, 33 Cent zu kommen. Aber jetzt habe ich einen Anbieter hier im Podcast gefunden mit grün.de, der mir das für, ich glaube, 27 Cent oder 26,5 Cent verkauft. Da komme ich im Winter nie im Leben hin. Also gar keine Chance. Und da bin ich so, da habe ich noch keine Antwort drauf gefunden, aber da bin ich so ein bisschen ernüchtert.
Du bist halt Konkurrent. Du bist halt Konkurrent jetzt zum System. Du bist ein Wettbewerber zum System. Das System baut für dich großflächige Solaranlagen und Windanlagen und bringt es günstig in die Netzstrom. Aber du konkurrierst halt mit deiner eigenen Produktion dazu. Irgendwann vielleicht musst du dann sagen, completely off-grid gehen, 100% Autarkiegrad und
dich. Damit sich's lohnt. Damit sich's lohnt, meinst du?
Also wie so ein Prepper, so aussteigen aus dem
Ja, dem ja, weiß nicht. Aber also das war, da habe ich eine ganze Menge gelernt. Also Philipp Schröder werden sicherlich den Podcast viele spannend finden. Gestern habe ich mit dem Thermondo, einem neuen Thermondo-CEO aufgenommen, die sich ja vom vertikal integrierten Gaswasserbetrieb sozusagen jetzt Richtung Wärmepumpe seit 2 Jahren bewegen und da auch mit den größten Erfolg haben in der Wärmepumpeninstallation. Ich glaube, 10.000 Anlagen haben die mittlerweile installiert. Ich war so ein bisschen mit Enpal und 1,5 battlen.
Das sagen irgendwie viele von sich, dass sie die größten Clubs hat, habe ich irgendwo bei jemand anderem.
Sagen, ja, aber am Ende sind sie ja doch nur recht klein im Vergleich zum Gesamtmarkt. Ne? Es werden ja doch schon hunderttausende Heizungen irgendwie ausgetauscht. Jetzt nicht alles Richtung Wärmepumpe.
Das haben wir tatsächlich mit Benny Merle auch gesprochen. Ich glaube, 800.000 ist irgendwie der Heizungstauschmarkt pro Jahr. Und letztes Jahr total schlechte Wärmepumpen-Performance, weil viel Gasheizung und so noch eingebaut wird, teilweise auch Ölheizung. Und die Großen, die machen irgendwie nur so 20% oder so, wenn ich das richtig erinnere. Das ist total jetzt aus dem Kopf.
Ja, ein relativ kleiner Betrag. Naja, aber das waren so ein bisschen die... Also da geht jetzt gerade noch eine ganze Menge. Es kommen auch noch ein paar spannende. Ich komme gar nicht so nach, das sozusagen zu berichten. Deswegen bin ich ganz froh, wenn unsere Community da auch drüber schreibt. Ich glaube, Martin hat das zusammengefasst bei LinkedIn, meinen Beitrag mit Thorsten Levsen. Der hat da quasi Herbert Sauruck. Genau, hat quasi.
Den wollte ich auch gerade.
Ja, das zusammengefasst. Das war eigentlich ganz cool. Da ist dann die Diskussion. Das ist eigentlich ganz, ganz witzig. Aber ja,
du,
es ist deutlich schwerer
gegeben,
als ich dachte.
Eine Frage bei dieser ganzen, sozusagen, ist eine Admin-Frage eigentlich, jetzt gar nicht zu den Folgen. Es gibt irgendjemanden da draußen, der sich sozusagen die Energiezone, der eine Energiezone LinkedIn-Page gemacht hat und
das war bestimmt jemand von Enpal. Holt damit die Leads ganz günstig ab.
Ja, ist irgendwie total, also wir hatten ja schon mal so eine irgendwie Trittbrettfahrer Copycat beim Energiebuch, da gab es auch Leute, die schon sozusagen direkt...
Die helfen wollten. Ja, wir gehen hier mal vom Positiven, auf Ilan.
Die uns geholfen haben, direkt schon die URLs aufzusetzen und Domains zu claimen und so, super geil, dann müssen wir das nicht selber machen, aber ich frage mich, echt, du bist es nicht, ne? Also wer betreibt denn diese Energiezone? Vielleicht müssen wir da mal so ein Community... Alle HörerInnen von Energiezone schreiben mal LinkedIn, dass das irgendwie nicht wir sind oder so.
Ja, vielleicht finden wir jemanden, der es hört und uns das. Aber ja, wäre auf jeden Fall ganz, ganz nett. Dann können wir selber auch Admin werden, das so ein bisschen.
Das wäre ganz cool, ja.
Gestalten, genau. Aber letzte Woche oder vorletzte Woche kam ja auch wieder die neue NetBullard-Präsentation raus. Das ist so ein Energie-Influencer-Forscher, der einmal im Jahr so ein bisschen die globalen Trends zusammenfasst, ne? Kohleverstromung und was gibt es für große Trends. Und da müssten wir vielleicht mal über 2, 3 Kernerkenntnisse reden. Ich habe mir schon meine Lieblingsfolie herausgesucht.
Nur 2, 3, oh Gott, ich habe viel mehr.
Ja. Okay, nenn doch mal sozusagen, was denn deine Top-Folie, wo du sagen würdest, hey, das müssten die Hörer hier wissen, sollten es wissen.
Die Top-Folie, okay, warte, dann muss ich mal sozusagen über meine Reihenfolge hier überdenken.
Top 3, nimm einfach Top 3.
Top 3. Also, die sozusagen immer noch wahre Volume Up, Cost Down, das ist die 82. Also da geht es um die durchschnittlichen Gestehungskosten von Solar, PV und Wind. Also ja. LCOE, Levelized Cost of Electricity. Und da sind zwei Graphen, links Wind, rechts Solar, wo die Ausbauraten, also installierte Kapazität pro Jahr in so Balkendiagrammen zu sehen sind. Und da drinter die Levelized Cost of Electricity eben, die Cent pro Kilowattstunde, die da rauspurzeln aus diesen Technologien. Mhm. Und da sieht man dann sozusagen, also irgendwie Skaleneffekt und industrielle Lerneffekte und so weiter. Je mehr ausgebaut wird, desto günstiger wird's. Und das flacht ein bisschen ab. Erneuerbare Kosten sinken logarithmisch, wenn man so will. Ne? Wenn Ende der Fahnenstange fast erreicht ist.
Aber wir sind ja auch schon fast bei Null, muss man sagen. Bei Solar zeigt jetzt die Kurve auf 5 Cent. Also so viele Cent sind es jetzt nicht mehr bis zu Null.
Stimmt, genau. Und also sozusagen die Story, Erneuerbare werden immer günstiger und man profitiert von den zusätzlichen Ausbauraten dann in der Zukunft auch und so weiter.
Wir bräuchten diese Folie nochmal mit Kohle und Atomstrom, aktuelle Kosten, wenn man neu baut, weil die hätten wir dann sozusagen der Spitzenkandidatin der AfD mal geben können, hätte sich nicht so blamiert. Das war wirklich großartig peinlich, was sie da gemacht hat. Aber das bräuchte man andersrum auch mal. Also für Solar ist das klar, dass billiger wird, aber jetzt müsste man einfach mal die Solarprojekte letzten 10 Jahre, die ins Netz gegangen sind, da mal genauso reinstecken. Und da wird man sehen, dass die Kosten eher steigen. Den Freunden der Nuklearkraft hier, die hier auch zuhören, kann man, glaube ich, ein ganz wichtiges statistisches Merkmal noch mitgeben, auch wenn man an günstige Baukosten glaubt. Es gibt leider gar nicht genug Uran, um in irgendeiner Form relevant am globalen Markt dieses ganze Thema Energie zu bedienen. Ich glaube, wenn man jetzt quasi alles auf Nuklear umstellen würde, wäre, glaube ich, wenn alle Uranvorkommen innerhalb von 12 Monaten erschöpft. Also zeigt so ein bisschen das Limit. Und auch wenn man sagt, komm, Russland sind noch wieder große Freunde, da wird es auch knapp. Ja, also wird billiger, gut, habe ich verstanden. Also wird mehr gebaut, es wird billiger. Was ist dein Top? Was ist Top 2?
Ich glaube so in dem Mittelpart, das ist Folie 56.
Hin. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes.
Ja, genau. The Larry Letter, Sustainability and Climate Mentions wie oft kommt in dem Annual CEO Letter von BlackRock das Wort Sustainability oder Klima, also Nachhaltigkeit und Klima vor? Und so, BlackRock ist ja so wie irgendwelche anderen US-Großbanken, ich glaube, es war Goldman oder so, raus, weil sie kein, in Anführungszeichen, aktivistischer Investor mehr seien. Und also der dann auch diese Themen bei Gesellschafterversammlungen pusht und so, ne? Also
das heißt sozusagen der Green Deal und der Woke Deal, die haben gerade eine schwere Zeit.
Genau. Und das fand ich irgendwie spannend. Und das sieht man halt hier ganz gut einfach in Anzahl der Wörter, die in diesem Annual Letter drin stehen, die sich auf bestimmte Themen eben fokussieren, ESG, Sustainability, Climate. Und da war der Peak in 2020 tatsächlich schon. Und 2021 ging es ein bisschen runter, war aber noch hoch. Also irgendwie 50 Mentions per Letter. Also Anzahl der Worte, die sich darauf beziehen pro Brief bei einem 12.000 Wörter starken Letter. Und jetzt sind wir halt nur noch irgendwie so bei so 8 oder so. Also so ist es halt total eingebrochen.
Ja, es ist auch noch weniger Zeichen, weil nicht mehr gegendert wird. Zumindest nicht mehr in den US-Unterlagen. Das ist jetzt ja alles, raus. Okay. Bevor du deinen Top 3 sagst, gebe ich nochmal meine Lieblingsfolie rein. Die habe ich auch schon bei LinkedIn geteilt. Das ist, glaube ich, Folie 4 war das, ne? The Warmest Year. Da kann man im Grunde genommen den Trend sehen, wie sich das Weltklima erhöht hat. Wie gesagt, das sind ja Durchschnittswerte. Das zählt jetzt noch nicht als offizieller Durchbruch der 1,5-Grenze. Da braucht man immer so 3 Jahre, die das dann über der 1,5-Grenze liegt. Aber da gehen wir jetzt hin. Und wir haben ja diese unterschiedlichen Erwärmungsraten auch der Weltregion. Ich glaube, jetzt haben wir an der Arktis haben wir irgendwie Faktor 4, Faktor 5, ist also viel, viel wärmer, teilweise 10 Grad über den langfristigen Durchschnitt. Und das führt zu schnellen Abschmelzungseffekten, weil Wetter ja und Klima sehr, sehr, sehr behäbig reagieren, eigentlich mit dem CO2-Ausstoß. Habe ich mir gedacht, vielleicht haben die konservativen Parteien ja recht und wir müssen uns eigentlich von den Klimazielen verabschieden, weil wir schaffen es ja gar nicht mehr, trotz Solar und Co., weil wir sehen auf einigen Folien in dieser Präsentation, dass der absolute Ausbau und Ausstoß von CO2 weiterhin steigt und wir laufen jetzt ja stolz auf die 3 Grad, 4 Grad Ende dieses Jahrhunderts zu. Und dann sollten wir uns jetzt vielleicht doch gar nicht so versteifen in sozusagen den Ausbau von zu viel Windkraft, um jetzt CO2-neutral zu werden. Und als ich mir das so gedacht habe, habe ich mich über mich selber erschrocken, weil das für mich so ein Stückchen gesetzt war bisher, weil die Klimafolgekosten oder die Klimaschadenfolgekosten sind die höchsten Kosten, die wir haben. Das hat man jetzt in den USA bei den Bränden gesehen oder bei den Dürren. Also das sind ja quasi so viel volkswirtschaftlicher Schaden, der da entsteht, dass es eigentlich klar sein müsste, dass alle jetzt alles dafür tun sollten, um CO2-Ausstoß zu verringern und zu versuchen, dieses zu verlangsamen. Aber weil das eben nicht passiert und weil es überproportional teuer ist, das als kleine Region, sagen wir mal Europa, zu fördern, frage ich mich, müsste ein rational denkender Akteur nicht dann Abstand nehmen und zwar vielleicht nicht die komplette Vorbildhaltung aufgeben, wie das irgendwie Robert Habeck ja befürchtet, aber viel pragmatischer rangehen und sagen, naja, dann machen wir das, was jetzt irgendwie kostenseitig Sinn macht. Und jetzt sind ja die grünen Kosten schon so viel geringer als Nuklear und Kohle. Das folgt jetzt da seinem eigenen Pfad, aber ich musste mich selber erschrecken und habe mich da so ein bisschen auf dem Schoß von Friedrich Merz erwischt.
Oh Gott. So wie Philipp Schröder, der macht ja auch
Werbung. Der ist ja Teil der Klimaunion. Das ist ja auch fair. Also ich finde auch, man darf auch Wahlkampf machen, das darf man auch nicht verurteilen. Dann wird man immer gleich so krass in eine Ecke gestellt. Das finde ich unfair Philipp gegenüber. Das ist ja zumindest mal jemand, der seine Meinung sagt. Und da auch quasi das verteidigt und ich meine, er ist ja quasi schon der einzige CEO in dieser Branche, in der wir hier aktiv sind, der ja mit Endkunden auch auf LinkedIn offen diskutiert. So, wer macht das schon sonst? Also das muss man ihm auf jeden Fall zugute halten, auch wenn wir jetzt nicht immer seiner Meinung sein. Aber ja, da habe ich mich über mich selbst erschrocken und frag mich schon, wenn die Klimawendekosten zu groß sind und der Effekt quasi fast null oder fast irrelevant, muss man da nicht viel pragmatischer rangehen. Und weiß nicht, wie siehst du das?
Oder hat man vielleicht die moralische Pflicht voranzugehen? Also wenn es ein industrialisiertes Land und entwickeltes Land wie Deutschland nicht schafft, wer macht's dann? Dann hoffen wir irgendwie nur noch auf irgendwelche Carbon Capture Themen. Haben wir auch eine tolle Folge mit Benjamin gemacht von Carbon Removal Partners. Aber also das ist vielleicht noch die Hoffnung, die man dann haben kann, dass diese Carbon Capture Technologien irgendwie dann doch noch irgendwie.
Aber wenn ich mich da an die Folge erinnere, mit diesen Dekarbonisierungstechnologien, da sind wir ja immer noch Dekaden, also wirklich Dekaden.
Ja, er meinte so wie Tesla vor 20 Jahren, irgendwie sowas war, oder?
Also zwei Dekaden. Elektroauto ist immer noch zwei Dekaden. Aber sagen wir mal so, auch das sind ja Technologien, die sind teuer, die müssen erwirtschaftet werden. Dann würde ich mir auch sagen, okay, ja, wir sozusagen investieren weiterhin in den Aufbau von den richtigen Technologien, gucken aber auf Carbon Capture wie so einen Investment Case. Ja, wenn wir dann irgendwann sehen, dass der Meeresspiegel steigt viel schneller in Nationen, die davon betroffen sind, wie USA oder meinetwegen Südostasien, Indien und Co., dann kann man sich von denen Kohle holen für den Aufbau von Carbon Capture Leistungen. Aber bis dahin muss man ja irgendwie warten. Ich glaube, man darf da nicht selber über sich erschrocken sein, aber es war ich bin zunehmend für mehr Pragmatismus in der Energiewende plädieren und stärker auf die Kostenseite achten. Da sozusagen würde ich mich jetzt eher Richtung Daniel Stelter bewegen, aber bei weitem nicht seiner Atomkraft-Sicht teilen. Die ist vollkommen falsch.
Ja, aber was wäre denn dann sozusagen die Konsequenz aus dieser Haltung? Wäre dann, also du sagst einfach nur nicht subventionieren, aber jetzt, also wir brauchen ja irgendwelche Kraftwerkskapitäten zum Beispiel, ne? Also,
genau, aber die Konsequenz aus dieser Haltung wäre, dass sozusagen das Klimaneutralitätsziel aufzugeben, sofort, zu schauen, wo kriege ich im Grunde genommen die günstigste, also quasi jetzt auf günstige Energieversorgung zu setzen, die Kohlekraftwerke, die laufen, die Gaskraftwerke, die laufen, bleiben halt dran, ja? Also ich würde schauen, wie kommt man die Wirtschaft ans Laufen, damit sie diesen Wandel auch in Zukunft irgendwie besser gestalten kann. Du musst den Netzausbau neu orchestrieren, weil diese da hat ja der Alexander Weiß von McKinsey durchaus recht gehabt in seiner gasfreundlichen Studie. Die Netzausbaukosten sind so, wir bauen uns quasi ein total krasses Grid auf und sind dann vielleicht irgendwann CO2-neutral, ist dann aber für jeden irgendwie teuer und klauen uns damit aber volkswirtschaftliche Fähigkeiten. Und wir müssen jetzt nicht unbedingt grünen Stahl hier produzieren, aber es gibt schon so ein paar Maßnahmen, wo ich sagen würde, okay, die, nehmen bei der CO2-Bepreisung in Europa sozusagen, das wird gestoppt, wird umgedreht oder wird, wird angehalten. Die, die Klimaneutralität muss aufgegeben werden, so ein Stückchen, also solange wir quasi nicht auf der Welt in die gleiche Richtung laufen, weil Klima ja schon ein Weltthema ist, dürften wir uns nicht zu stark verschulden mit diesen Schritten. Und jetzt ist Solar und Wind auch dank der deutschen Investitionen, insbesondere die Anfangsinvestitionen in Windkraft und Solar, ist jetzt schon so weit, dass dieser der Energiekipppunkt erreicht wurde. Es ist billiger als Nuklear und Co. zu bauen. Und die Chinesen haben jetzt aufgrund ihrer verfehlten Förderpolitik haben sie jetzt quasi verschiedenste Bundesstaaten in China, die Batteriewerke aufgebaut haben und Solarwerke, aber keiner verdient damit mehr Geld. Also wir gucken da negativ drauf, ne? Oder Gunther Erfurt sagt, jetzt ist diese Kompetenz weg, aber am Ende zahlt China ja großen Teil jetzt der Energiewende, sozusagen mit sehr, sehr günstigen Solarpanelen und Batterien. So, das haben wir erreicht, ne? Aber Dekarbonisierung sind wir noch lange nicht, sozusagen.
Apropos Zukunft und Volkswirtschaft. Ich darf da noch eine, oder? Darf ich
noch eine? Eine darfst du noch und dann gucken wir uns kurz Parteiprogramme an, bevor das ist so ein bisschen negativ Talk hier. Ja.
Stimmt. Also ich
mach das als Titel Stopp bei der Klimawende. Ja. Wir brauchen LinkedIn-Klicks.
Ja. Okay. Aber wir schreiben schon selber den LinkedIn-Post oder lassen wir die Community wieder schreiben?
Weiß nicht, heute macht's, wenn ich es heute live stelle, macht es wahrscheinlich Sinn, das einmal sagen selbst zu machen. Ja.
Also ich um dir zu beweisen, dass ich bis nach ganz hinten in der Präsentation durch bin, ist es irgendwie so Slide 185 oder so um den Dreh. Da geht's um AI und Energiebedarf für Model Training und so. Und wir hatten jetzt diese ganzen großen Announcement mit Stargate und LitChat, der ausführlich diskutiert. Ich bin ja ein Doppelgänger Podcast-Fan und Hörer bei denen. Und ein Slide ist, der Titel ist Energie ist alles und Energie ist nichts. Also Energie ist irgendwie so unausweichlich die Anforderung fürs Model Training, aber eigentlich nur ein total kleiner Anteil der Kosten. Und da gibt es sozusagen so den Breakdown der AI Model Costs für Training und Experimente. Und da wird dann gegenübergestellt Gemini 1, GPT-4 und dann diese ganzen anderen Models, kenne ich da auch nicht so perfekt aus, OPT-17B, GPT-3-17B, whatever. Aber Point ist, da ist Energie einfach immer nur ein ganz kleiner Anteil von den Kosten. Also so maximal bei dem größten hier bei GPT-4 waren es irgendwie 6,3%, bei Gemini waren es irgendwie 4,5% und bei den anderen nur so 1,7% und 3%. Die anderen Kostenblöcke sind halt viel relevanter, also irgendwie sowas wie R&D-Staff und AI-Accelerator-Chip sozusagen kaufen, investieren und so. Also fand ich spannend. Und dann damit in Verbindung, ich mache hier einen kleinen Kniff, damit ich noch eine zweite Folie reinkomme, weil es total nah beieinander ist. Die Kosten der Anstieg des Strombedarfs, was glaubst du, welcher Anteil des Strombedarfs sozusagen wird durch AI getrieben werden, 2023 bis 2030? Sind es vor allen Dingen diese ganzen Datencenter oder ist es vielleicht noch irgendwas anderes? Was glaubst du?
Ich glaube, dass der Strombedarf am Ende durch AI sinkt, weil die Leute, die ja sonst relativ teuer in geheizten Räumen vorm Rechner sitzen müssen und aufwendig selber Bilder sich ausdenken, die können jetzt ja irgendwo im Café rumhängen. So am Ende muss es doch eigentlich, also klar, es kostet irgendwie Geld, sich irgendwie einen Text erstellen zu lassen von ChatGPT, aber 3 Stunden vorm Rechner hängen und 5-mal zur Kaffeemaschine laufen, müsste doch eigentlich viel teurer sein. So gucke ich da drauf. Also ich bin da, also okay. Aber
ich weiß nicht, ob dieser Effekt sozusagen sogar.
Wenn ich das aber richtig rausgehört habe, dann dürfen sich jetzt die Nuklearkraftfreunde wenig Hoffnung machen, weil man doch für die großen Datacenter dann doch keine Mini-Reaktoren braucht. Ist das korrekt?
So ungefähr,
ich
ja.
Ich versuche also, hier den Daniel Stelter zu helfen.
Ich merke schon. Du bist provokant unterwegs heute. Also genau, Punkt ist, ich weiß nicht, ob der Effekt, den du jetzt gerade gesagt hast, da überhaupt schon mit einberechnet wird, aber wird einfach der Energiedemand in den nächsten Jahren vorhergesagt und durch welche Themen er ansteigen wird. Und Elektrifizierung der Industrie und Haushalte, also eben das, was wir irgendwie mit der Wärmepumpe machen, Wärmebedarf in sozusagen durch Strom abdecken, sind da irgendwie große Kostentreiber. EVs natürlich, also Elektroautos, und das auch ein bisschen mehr Kühlbedarf, weil Klimawandel. Und ja. Und Data Center sind halt nur so irgendwie, also in dieser Rechnung hier, irgendwie nur 5% versus alles andere ist, kann so teilweise bei 20-30%, also deutlich größer. Das fand ich spannend. Also wir müssen gar keine Angst haben vor dem Data Center Energie Demand, wenn wir in die AI-Zukunft uns bewegen.
Oh, nice. Okay. Cool. Okay, dann lass uns doch mal überlegen, ob diese weitsichtigen Themen es auch in die Wahlprogramme geschafft haben. Und ich habe gesehen, du hast, wir haben jetzt alle Wahlprogramme, wir hatten vor 2-3 Folgen schon mal drüber geredet, aber du hast jetzt alle Wahlprogramme durch ChatGPT, Gemini laufen lassen oder
genau.
Und hast das mal auswerten lassen, wer steht eigentlich wie. Wir wollen ja keine Wahlempfehlung geben, weil am Ende ist ja das Thema Energiewirtschaft nur ein Teil der Wahlprogramme und man muss sich irgendwie alles angucken, Bildung, Verteidigung, Sicherheit, aber wir wollen ja so ein bisschen Guidance geben, wer steht eigentlich wie in der Energiezone.
Genau.
Ja.
Bevor wir da reinsteigen, ich möchte noch einen kleinen sozusagen Grüße gehen raus und bedanken, weil ich habe es nicht selber gemacht, sondern meine Werkis haben mir da geholfen. Ich weiß nicht jetzt, ob man das dann sagen Recherche oder Redaktion nennt, aber in der Vorbereitung geholfen auf jeden Fall Lukas, Jonas und Laurent. Danke nochmal, dass ihr da irgendwie euch reingekniet habt. Und genau, also vielleicht, wie wollen wir es strukturieren? Also wir haben halt so ein paar Fragen einfach, also wir haben die Wahlprogramme uns runtergeladen und die bei ChatGPT hochgeladen und dann halt Fragen gestellt zu bestimmten Themen. Ich hatte dir das ja auch im Vorhinein geschickt. Gab es da irgendwelche, die du besonders spannend findest oder wie wollen wir das aufgrösen?
Ich habe es natürlich sozusagen alles komplett durchgelesen, aber dann habe ich dann doch wieder, ich bin ja so ein bildlastiger Mensch, hab ich doch wieder auf den LinkedIn-Post gekommen von Felix Breuer, so eine Top-Voice bei LinkedIn, würde ich sagen.
Ja.
Der hat ja auch schon mal so eine kleine Auswertung gemacht und da sind dann da kommen dann diese kleinen Farblegenden, ne? Von grün sehr gut bis rot ungenügend und guckt sich ja ähnliche Kriterien an wie du. Ne? Wir gehen dann gleich mal durch beispielsweise, aber zum Beispiel Vision, Ausstiegsziele, gerechte Energiewende.
Genau.
Und da kommen halt die Grünen in der Regel sehr gut weg und am schlechtesten, das hatten wir ja auch schon mal angekündigt, natürlich die AfD, ne, weil die halt sehr, sehr rückständig ist, ne? Kohleausbau, Gas aus Russland, also wirklich uns da sehr teuer kommt.
Rückständig und rückwärtsgewandt, beides.
Rückständig, rückwärtsgewandt, einfach dumm, ne? In dem Teil, also beim Thema Energie ist die AfD wirklich sozusagen eine extrem schlechte Partei.
Ja.
Bei anderen Themen, das bewerten wir heute nicht. Was mich überrascht hat, ist, dass die Linke und die SPD doch sehr gut wegkommen in Felix Breuers Übersicht.
Das ist übrigens, also dass wir es nur, dass es richtig referenzieren, das ist erstellt durchs Rainer Lemoine-Kolleg RLK hier aus Berlin. Die machen tolle Arbeit, so politische Arbeit. So, aber,
hat das gar nicht selber gemacht. Er hat das quasi als
er hat selber gepostet, das finde ich auch einen guten Beitrag.
Warum haben wir das denn nicht gemacht? So hätten wir auch easy Reichweite bekommen können. Wobei ich halt jetzt sagen würde, sozusagen, wenn ich jetzt mal meinen Rechtsruck in der Klimazielpolitik sozusagen betrachte, meinen persönlichen Rechtsruck, dann sind natürlich für mich bestimmte Kriterien, die würde ich halt anders auslegen, ne? Sozusagen, die sagen halt Beteiligung und Teilhabe, ne? Dass die SPD natürlich und auch die Grünen sagen, ja, man muss den Leuten helfen. Also da würde ich mittlerweile Abstand nehmen und sagen, nee, wir müssen das sozusagen das ökonomisch beste Modell sich durchsetzen lassen. Die Leute werden schon ganz von alleine auf ihre Wärmepumpe kommen oder eben nicht. Wenn Gas billiger ist, sollen sie Gas nehmen. Also da würde ich quasi diesen sozusagen, da bin ich mittlerweile sehr subventionsunwillig geworden oder wäre ein bisschen subventionsunwilliger, weil ich glaube, dass es langfristig das zu dem besseren Ergebnis führt. Okay. Und dann heißt zum Beispiel, gibt es auch so einen Punkt Verkehrsverlagerung, ne? Also weniger Fliegen, sozusagen mehr Fahrradfahren. Da würde ich auch sagen, das ist quasi eine Politik, die ist, glaube ich, gut machbar, auch in starken Metropolen. Aber ich halte zum Beispiel gar nichts von der Verkehrswende weg vom Flugzeug. Ich glaube, es ist total wichtig, dass die Leute in andere Länder fliegen und sozusagen dort Kulturen kennenlernen. Klar, da zählt jetzt vielleicht jetzt nicht der tägliche Flug nach Mallorca irgendwie dazu, aber das ist wichtig, dass man es eben nicht begrenzt, ne? Dass sozusagen dieser Austausch stattfindet und dass man das nicht bestraft und die
Absolut.
Leute sagen, hey, wenn du
aber in welchem Maße
Auto,
halt, ne? Also
das genau, das ist halt teilweise maßlos und sie haben halt beide Parteiprogramme sozusagen sind sehr, also Grün und SPD legen halt zum Beispiel viel Wert auf grünen Wasserstoff, der, wie wir uns jetzt ja eigentlich erarbeitet haben, in den letzten 60 Folgen wahrscheinlich keine Zukunftstechnologie mehr ist. Zumindest
ja,
nicht, wie immer angedacht wurde. Ja.
Da
ja,
kommt eine total spannende Folge übrigens. Drauf. Ich habe den Stefan Dohler, Vorstandsvorsitzender von der EWE, also immerhin irgendwie viertgrößter Energieversorger mit 2 Millionen Anschlusskunden, 9000 Mitarbeitern und so. Ist ja mein alter, ich war ja mal eine Zeit lang in dem Konzern, also mein alter Chef quasi. Die sind immer noch total auf dem Wasserstoffpfad. Nicht ganz kurz mit ihm unterhalten auf der E-World und vielleicht kriegen wir ihn ja auch.
Ja, ich hab gesehen, bei LinkedIn auf der E-World hast du dich auch nachhaltig bewegt in der Stadt mit E-Rollern. Ja.
Völlig unnachhaltige Infrastruktur in Essen. Aber das ist eine Sonderfolge. Da müssen wir nächsten Sonntag uns
treffen. Ich glaube, es gab einen Streik von der Busfahrer, der Bahnfahrer.
Wer die Warnstreik, also Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft. Und also Essen ist sowieso immer, also die Messe Essen, ich bin kein großer Fan. Wir hatten einen kleinen Stand da und wir hatten noch nicht mal WLAN. Es war irgendwie alles wieder chaotisch. Und immer, wenn du zu Stoßzeiten kommst, dann drängst du dich in die U-Bahn, so wie in Tokio. Und dann, keine Ahnung, sind nicht genügend Drehkreuze beim Reingehen in die
U-Bahn. Essen hat eine U-Bahn? Ach nee, ich hab vielleicht so ein Wuppertal, die diese Schwimmbahn hat.
Nee, genau. Und dann hat aber irgendwie auch die Ruhrtalbahn oder wie die lokale Verkehrsgesellschaft heißt, auch gestreikt. Und dann sind wir wirklich zu Tausenden oder Zehntausenden da vom Hauptbahnhof gepilgert. Es gab irgendwie so einen Shuttle-Service, der eingerichtet wurde. 3 Busse gefahren sind natürlich nicht die Kapazität, um die alle hinzunehmen. Dann sind dann alle gelaufen. Und wir haben zum Glück noch so einen E-Roller bekommen. Mikromobilität und aber wir driften ab, wir müssen dazu dann nochmal eine Sonderfolge machen.
Okay, aber also so, ich bin ja jetzt quasi von der Auswertung von der anderen Seite gekommen, aber ich gucke da quasi auf diese einzelnen Kriterien jetzt ein bisschen konservativer drauf.
Dann jetzt mal deinen Rechtsruck sozusagen nochmal kurz hinten angestellt. Wir haben zum Beispiel einfach nur, ich fange mal mit der ersten Frage an, ChatGPT gefragt, dass er sozusagen die einzelnen Parteiprogramme fragen soll. Wie wird die Partei den Ausbau erneuerbarer Energien, also Wind, Solar, Wasser, beschleunigen unter Berücksichtigung von Bürgerprotesten und Umweltaspekten? Das ist zum Beispiel nur um die Methodik jetzt zu erklären.
Das Dokument können wir ja öffentlich machen, oder? Das können wir in den LinkedIn-Post, ja.
Denke ich schon. Genau, und dann, also es ist natürlich schon eine Suggestivfrage, sozusagen unter der Voraussetzung das oder so, aber da sagt die CDU-CSU zum Beispiel, dass sie die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren machen wollen, finanzielle Anreize für Kommunen zur Akzeptanzsteigerung und verstärkter Fokus auf Repowering bestehender Anlagen. Wohingegen, die AfD, um es jetzt mal sozusagen zu pointieren und gegeneinander zu stellen, einfach sagt so, Ablehnung des massiven Ausbaus erneuerbarer Energien und stattdessen Fokus auf konventionelle Kraftwerke zur Sicherstellung der Grundlast. Ne? Also so, ist die Methodik da, die wir verfolgt haben.
Ja, ich glaube, den Klimateil des AfD-Parteiprogramms, der kommt direkt aus Moskau. Wenn ich das so hier durchklicke, sozusagen mehr Erdgas, sozusagen russische Kohle, da würde ich sagen, das ist sehr im Interesse unseres aktuell feindlich gesinnten Nachbarn.
Ja. Ja, da gab es ja auch schon mal den einen oder anderen Skandal, der zumindest Querverbindung.
Obwohl, das dürfte man dann ja auch im SPD-Programm. Die SPD hat ja auch eine gewisse Russlandnähe nachgewiesen, zumindest in der Historie ihrer Parteivorsitzenden. Das müsste man da ja dann auch lesen, dass russisches Erdgas doch eigentlich das beste Erdgas ist. Aber soweit ist dann doch nicht gekommen.
Ja, genau. Dann Stromnetzausbau, da sagt zum Beispiel CDU, gezielter Netzausbau, Investitionen in Smart Grids, Förderung neuer Speichertechnologien. Was sagt denn die FDP dazu? Marktwirtschaftliche Ausschreibung, marktgetriebener Netzausbau, was auch immer das heißt, verstärkte Forschung und Entwicklung von Speichertechnologien wie Wasserstoff und Batteriesysteme. Also Wasserstoff ist bei der FDP da offensichtlich noch mit dabei.
Gibt es in irgendeinem Parteiprogramm das Thema Fusion, Fusionsreaktor?
Ja, ich glaube, bei der CDU habe ich es irgendwo gesehen oder so.
Haben wir da mal jemand schon mal gehabt zum Thema Fusionsenergie? Noch nicht, ne?
Nee, ich hatte mal angefragt, hier meine alten Studienkollegin von Marvel Fusion, die Heike Freund, die hat sich auch noch nicht gemeldet, aber sollten wir auf jeden Fall mal eine Folge machen. Ist halt irgendwie so ein bisschen out there immer, aber auf jeden Fall.
Marvel Fusion, ja.
Also genau, es gibt hier zum Beispiel bei Energy Security und Affordability, also Energiesicherheit und Bezahlbarkeit. Frage 3, die wir gestellt haben an die Parteiprogramme. Sehen Sie eine Zukunft für neue Atomtechnologien wie Small Modular Reactors oder Fusionsenergie?
Frage 3, wo ist das? Renewable?
Also es gibt diese Kategorien, ne? Also es ist sozusagen die zweite Kategorie, Energiesicherheit und
Affordability. Ja,
genau, Nummer 3. Ja. Und da sagt, muss man das ein bisschen breiter ziehen, dass man es besser lesen kann. Also CDU ist zum Beispiel offen für Forschung und mögliche Nutzung neuer Atomtechnologien wie SMRs und Fusionskraft, um langfristige Energiesicherheit zu gewährleisten. Wohingegen jetzt, keine Ahnung, eine SPD skeptisch ist und eine Grüne eine klare Ablehnung von Atomkraftwerk drin haben.
Wer sagt hier starke Befürwortung der Kernenergie?
Das AfD, ganz rechts
das ist die AfD. Das ist die AfD. Wieder ganz in Betriebnahme bestehender Kernkraftwerke, wobei auch dein ehemaliger Chefchef sagen würde, wie bescheuert ist das denn?
Ja.
Aber es ist lustig, dass sie damit durchkommen. Aber gut, Alice Putin, muss das so.
Ja.
Okay, was haben wir hier noch? Hydrogen-Ökonomie. Da haben wir es doch mit Wasserstoff. Welche Rolle spielt der Wasserstoff in der Zukunft in der Energiepolitik? CDU sagt auch Förderung. Partnerschaften, die SPD sagt Wasserstoff als Schlüsseltechnologie für den Industrieaufbau, nationale Wasserstoffreserve.
Mhm.
Da müssen wir nochmal mit jemandem reden, der über das Thema Wasserstoffspeicherung Bescheid weiß. Meiner Meinung nach ist das irgendwie total schwierig. Ich meine, du kannst es irgendwie transportieren, wenn du es, was macht man daraus? Methan? Ammoniak, glaube ich, ne? Wenn das dann transportiert auf ein Schiff, aber wenn es einmal in dieser Gasform ist, dann muss man es durch Leitung irgendwie durchpressen und auch schnell verbrauchen. Das ganze Thema Speichern ist wohl tatsächlich technisch, weil es das kleinste Molekül ist, total schwierig. Aber da müsste man Profi nochmal reden. Also ich frage mich, wie die nationale Wasserstoffreserve gewährleistet werden soll. Große Tanker in der Nordsee, angegriffen von kleinen sozusagen russischen Mini-Drohnen, um unsere Energieversorgung abzuschießen. I don't know.
Die Wassertürme, wir hatten doch überall in den Städten so Wassertürme, um Wasserdruck sicherzustellen. Wir haben jetzt einfach immer Wasserstofftürme.
Du redest von Berlin. Die haben eine ganz andere Infrastruktur. Das gibt's in anderen Städten, gibt's das nicht. Aber in Berlin steht es an jeder Ecke. Okay. Was sagen die anderen? Papa? Priorisierung von Wasserstoff für Industrie bei den Grünen. Die AfD lehnt staatliche Förderung von Wasserstoff ab, setzt weiterhin lehnt staatliche Förderung von Wasserstoff ab, fand ich gut. Aber dann kommt der Satz, weiterhin fossile Energieträger. Das ist natürlich Quatsch. Ich dachte, ich habe hier einen kleinen Hoffnungsschimmer für unsere sozusagen AfD-Sympathisanten und Energiezone-Hörern. Geil, nice. Aber coole Auswertung. Echt, wer war das? Lukas?
Lukas, Jonas und Laurent.
Okay, aber jetzt, wo du das nochmal im Detail gelesen hast, diese ganzen Sachen, das ganze Dokument, 16 Seiten, glaube ich, ändert das deine Sicht auf den kommenden Sonntag der Bundestagswahl?
Nicht wirklich. Also erstmal, ne, Disclaimer vorweg, ich kenne mich mit Energie aus. Ich weiß jetzt nicht sozusagen, wie
ich mich in
der politischen Landschaft auskenne. Also darüber hinaus, dass ich irgendwie einfach ein mündiger Bürger sein will und ein Mitglied der demokratisch organisierten Gesellschaft und da meinen Teil zu beitragen will. Ich glaube nicht. Also, und ich weiß jetzt aber auch nicht, wie stark sich Wählerverhalten von sowas beeinflussen, wie wir auch schon immer alle irgendwie mit gewissen, also so, es gibt Wählerwanderungen und so weiter, aber ich glaube, es gibt bei vielen Menschen einfach immer schon so eine Vorprägung und eine eine Nähe zu bestimmten, also zumindest zu bestimmten politischen Lagern. Und ich glaube, die hat sich jetzt, das hat sich jetzt dadurch bei mir jetzt auch nicht stark verändert oder so.
Gibt es denn irgendwas, was dich überrascht hat in der Analyse?
Ich fand schon erstaunlich, dass die SPD irgendwie, also, aber da gehe ich jetzt eigentlich auch wieder zurück auf die Übersicht vom Rainer Lehmann Institut, wie sozusagen, ja, so halb positiv, also gut, glaube ich, in der Legende, die dabei weggekommen sind. Also Linke halb gut, SPD halb gut und Bündnis 90 Grüne.
Ja, die Linke,
gut.
Das ist überraschend, ne? Die Linke hat tatsächlich eine sehr, sehr progressive Energiewendepolitik. Hätte ich auch überhaupt gar nicht so erwartet.
Genau, Wärmewende spielt bei denen rein, Verkehrsverlagerung und Vermeidung ist natürlich dann irgendwie auch vielleicht so ein Sozialprogramm auf eine gewisse Art und Weise, wenn wir individuelle Mobilität runterfahren und jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Schiene priorisieren über den Straßenausbau oder I don't know.
Mich hat es überrascht, wie schlecht die FDP wegkommt. Also die FDP ist quasi in der Auslegung fast so schwach wie die AfD. Also sehr, 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 sehr rückständig. Sozusagen, das eigentlich halt, wenn man eine sozusagen mit diesem liberalen Genese der Partei, bei der ja auch viele sozusagen Unternehmer eigentlich mit sympathisieren würden, die sie aber nicht mehr wählen aufgrund sozusagen Christian Lindners Vita im letzten halben Jahr. Das ist halt total krass, dass sie so, also wirklich so ab vom Schluss sind. Also sie können ja sozusagen pro Wasserstoff oder auch pro Kernkraft irgendwie sein, aber es zieht sich ja komplett durch. Also sozusagen sind, und da würde ich ja noch nicht mal so eine Russlandnähe wie bei der AfD vermuten, das einfach total strunzend dumm, so ein Parteiprogramm zu schreiben. Damit vergeben sie sich ja auch vieles. Einfach nur alles anti, ne? Anti-SPD, anti-grünisch. Ja. Das ist ein bisschen das Gefühl, egal ob es gut ist oder schlecht ist.
Ja. Ich glaube, Pip hat die FDP irgendwie Bündnis Christian Lindner genannt. Das fand ich irgendwie ganz bezeichnend.
Ja, das ist also, es ist schon, also
ich, es ist schade, weil ich glaube, wir brauchen liberale Kräfte in einer ausgewogenen Demokratie und da fehlt irgendwie das Format und die Grundüberzeugung, die wirklich liberal ist. Das war irgendwie sehr viel anderes, was da passiert ist.
Aber schade, es ist quasi FDP, AfD, BSW fliegen so in einen Pott, die CDU ist so ein bisschen in der Mitte, ne? Und sozusagen, klar, Grüne, SPD sind da relativ weit vorne, zumindest jetzt beim Thema Energie. Aber mich hat die FDP am meisten überrascht, in negativer Hinsicht und die Linke in positiver Hinsicht. Das ändert jetzt quasi meine Wahlneigung nicht konkret, aber es ist, glaube ich, nochmal spannend nachzulesen für diejenigen, die sich jetzt für dieses Thema interessieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das für die Leute, die Single-Issue-Voter sind, ob Energiesicherheit, Energiewende, Klimaschutz überhaupt eine große Rolle spielen wird. Mich würde mal diese Art von Auswertung zum Thema Migration interessieren. Gibt es irgendeinen Podcast, der das gemacht hat, der quasi alle sozusagen Migrationsthesen, Programme mal durchgelesen hat von den Parteien, das dann auswertet und so einen Daumen hoch, Daumen runter Vision macht?
Da bin ich irgendwie nicht in den Themen drin. Weiß ich nicht. Aber könnte man mal gucken und recherchieren.
Wir brauchen doch noch Politikzone. Wir kommen einfach nicht drum. Herum. Das ist einfach zu crazy, alles, was passt.
Hast du noch ein bisschen in unserem Pad-Dokument auch runtergescrollt, das ist ja so anschließend, dieses ganze Koalition, welche Koalitionen sind möglich, wo gibt es sozusagen Brisanz in möglichen Koalitionen?
Habe ich kurz runtergescrollt, aber jetzt nicht weiter verarbeitet. Aber da gibt es noch ein Fazit, ne? Welche Maßnahmen haben die höchste Umsetzungschance? Sehr wahrscheinlich Ausbau erneuerbarer Energien, Wasserstoffförderung und Reform des Strommarktes. Unwahrscheinlich Wiedereinstieg in Atomkraft und radikale Marktsteuerung ohne staatliche Eingriffe.
Genau.
Ja, ist doch gut. Also wenn das so kommt, würden wir doch beide jetzt sagen, okay,
jetzt wieder. Genau. Ja,
also sozusagen, es passt dann schon so ein bisschen zusammen. Diese Maßnahmen, Wahrscheinlichkeiten setzen sich zusammen aus den Koalitionschancen. Also im Grunde müssten wir eigentlich das CDU-Programm plus Grüne und CDU plus SPD einmal koppeln. Ne? Und die wahrscheinlich größte Koalition CDU-AfD wird es ja aller Voraussicht nach nicht geben. Mal schauen, wie das nächsten Montag aussieht in den Gesprächen. Ich vermute ja, dass die AfD auch deutlich über 25 Prozent kommen, weil es diesen Research, also diesen Befragungsbias gibt. Man mag gar nicht sagen, dass man die AfD wählt, sondern
die Dunkelziffer. Also ja. Auch viele sozusagen, und die Frage ist ja auch, wie viel Nichtwähler können sie motivieren über irgendwie einen smarten Zugang in sozialen Medien, TikTok und weiß ich nicht was.
Ja.
Ich glaube, das ist auch alles nicht erfasst und davor, ja, habe ich Respekt.
Na gut, noch ist es ja ein demokratisches System. Mal schauen. Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt hier unseren Hörern in dieser Stunde am Sonntag noch zumuten wollen? Oder entlassen wir sie jetzt in eine Woche mit der Hoffnung auf den nächsten Podcast? Was kommt jetzt am Dienstag live? Das hatten wir vorhin besprochen. Habe ich vergessen. Stellst du vielleicht noch live?
Ressourcenmangel, Tim Herrmann. Ah. Auch mit ein bisschen politischen Spin. Da, genau, eine Auswertung so ein bisschen der Wahlen, der letzten Landtagswahlen. Und also letztendlich auch irgendwie Rechtsruck, Analyse und auch Bezug auf Energie. Mhm. Und dann haben wir Philipp Schröder, 1,5, deinen Podcast, den du mit ihm aufgenommen hast. Genau, und dann bis dahin sprechen wir dann schon wieder.
Okay, und genau, die Ausbeute jetzt hier an meinem Standort im Norden ist jetzt auf 4,2 kW. Hochgesprungen, also die 25 kWh heute, die mache ich glaube ich voll.
Dann war doch eigentlich jetzt diese Aufnahme doch eigentlich solar powered, oder?
Diese Ausnahme war auf jeden Fall solar powered, bis vor 2 Minuten dann das Auto angefangen hat zu laden, weil OpenWB sich die Tipperpreise gezogen hat und gesagt, jetzt wird's billig, jetzt fange ich mal lieber an. Heute Nacht wird es wieder ein bisschen teurer. Naja, aber es ist nicht, aber die Batterie wird, sehe ich ja hier quasi in meinem Dashboard, die Batterie wird natürlich dann trotzdem entladen. Das würde ich aber gerne, ja, das muss ich mir jetzt mal im OpenWB-Forum rumschlagen, wie man das irgendwie steuern kann. Oder?
Auf der Messe, wir hatten ja zum ersten Mal einen Stand, auf der Messe sind irgendwie relativ viele Energiezone-Fans vorbeigekommen. So
wirklich? Einfach
random, ey, ja, ich höre den Podcast, genau, ja. Also, und auch manche, die dann irgendwie gesagt haben, ja, du sollst mal dem Alex sagen, der Costa-Wechselrichter, also der hat dann irgendwelche Tipps sozusagen für dich und
ich
so,
ja, wenn hier jemand, weil ich bin ja schon dran auf verschiedenen anderen Wegen, aber wenn da von Costa jemand zuhört, dann müsst man an den Podcast kommen. Das kann einfach nicht sein, dass die Schnittstellen nicht aufgemacht werden zu den verschiedenen Anbietern und sagen, ich brauche das, das würde mir im Jahr mehrere Dutzend Euro sparen können. Jetzt habe ich mir schon ausgerechnet. Ja, okay. Gut, Ilan, dann erstmal bis nächstes Mal.
Alex, danke dir. Ciao, ciao.